Das heißt, es ist quasi kein Unternehmen, das auf Profit aus ist.
In dieser Phase, wo wir hier sehr viel Marktdepression in Europa erlebt haben, das für unseren Bereich in den USA eigentlich das Gegenteil war.
Allein bei der Akquirierung der Gelder gab es so viele, denen wir gesagt haben, ja, wir machen da ein Festival und die, super, macht es hier, 5.000 Euro.
Hier irgendwie Konzertsaal XY und ich würde gerne das Goldenpartett einladen, dann muss ich schon so 20.000 Euro auf den Tisch legen.
Die Honorare werden sich nicht durch die Ticketeinnahmen finanzieren.
Ich glaube, wir haben auch einfach gemerkt, dass wir quasi gemeinsam was erreichen können, was man vielleicht alleine nicht schaffen kann.
Herzlich willkommen zum Podcast Raphael Paratore und Pinchas Ad vom Goldenpartett. Freue mich sehr, dass ihr hier seid.
Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Starten wir vielleicht mit einem total irgendwie spannenden Punkt. Ich meine, euch als Marke nimmt man in der Szene wahr. Goldenpartett hat sich extrem etabliert. Tolles Streichquartett. Das Besondere ist aber, ihr kennt euch eigentlich schon eine halbe Ewigkeit. Ihr kennt euch wirklich, seit ihr Kinder wart, seit ihr 12, 13 Jahre alt wart. Von da so ein bisschen spielt ihr seitdem in der Besetzung zusammen. Und wann habt ihr für euch alle gemerkt, diese Besetzung ist wirklich eine ernsthafte langfristige berufliche Option?
Also wir kennen uns tatsächlich schon sehr lange, teilweise eben seit wir Kinder sind. Raphael und Christoph kennen sich, glaube ich, seit der 5. Klasse schon.
Mhm. Ja, 11, 12 Jahre waren wir.
Genau, und drei von uns waren auch auf derselben Schule, auf dem Pestalozzi-Gymnasium. Und drei von uns waren Jungstudent an der Musikhochschule in München. Und so kamen wir tatsächlich vor dem Abitur schon in dieser Besetzung zusammen und sind nun jetzt schon seit 16 Jahren in dieser Besetzung, in derselben wow. Besetzung. Okay. Und was tatsächlich jetzt die Hälfte unseres Lebens ist.
Ja, das ist krass.
Ist schon krass, ja.
Sag sowas nicht.
Und genau, also wir haben angefangen, wir waren tatsächlich befreundet. Das ist auch relativ ungewöhnlich für ein Quartett. Wir waren erst befreundet und kamen dann zusammen und
dann nicht mehr.
Ja. und dann kam eins zum anderen. Also wir hatten einen, oder die drei anderen hatten einen Lehrer, der uns sehr unterstützt hat, am Pestalozzi-Gymnasium. Dann haben wir Kurse gemacht und es kam immer gutes Feedback und es ging quasi sehr in kleinen Schritten. Und wir waren auch relativ jung und hatten sehr viel Zeit, uns zu entwickeln. Und weil du gefragt hast, wann der Punkt war, für mich war dieser Punkt etwa 2014, als wir entschieden haben, dass wir unser Studium in Madrid bei Günter Pichler beginnen wollen. Und Günter Pichler ist so ein Lehrer der alten Schule, sage ich mal. Da geht man nicht hin, wenn man halbe Sachen machen möchte.
Mhm. Also, und ich glaube, es war auch so der Zeitpunkt, wo wir ernsthaft große Wettbewerbe ins Auge gefasst haben, wo wir teilnehmen wollten. Also da war ganz klar irgendwie, wir wollen das jetzt wirklich versuchen als Quartett.
Genau, als unseren Hauptberuf quasi zu wählen, ja. Mhm.
Da war der also 2014 ungefähr 24, 25,
ja, so
das war euer Alter.
Ja, 22, 23.
Ja, oder so. Ja. Davor gab es keinen Moment, wo ihr sagt, boah, da habt ihr schon irgendwie gemerkt, die Besetzung setzt sich durch. Oder kam vielleicht auch mal der Gedanke auf, dass sich jemand solistisch verwirklichen will? Eure Eltern waren ja Musiker, ne, habe ich gesehen. Mhm. Also kann man sich vorstellen, dass er auch irgendwie sagt, boah, ich werde jetzt Solo-Cellist oder ich gehe ins Orchester oder, ne? Aber
ja. Also irgendwie glaube ich, es hat sich sehr natürlich entwickelt. Mhm. Also wir hatten immer unsere Auftrittsmöglichkeiten seit der Schulzeit und die Auftrittsmöglichkeiten wurden immer mehr und größer und wir hatten dann beispielsweise auch erste kleine so regionale Wettbewerbe, an denen wir teilgenommen haben, irgendwie von der Musikhochschule. Und sicherlich diese Erfolge, die wir da hatten, haben uns angespornt, jetzt mal weiterzumachen. Es war aber nie so, dass jetzt eine Sache so ein Gamechanger war, sondern es war immer ein weiterer Schritt. Ich glaube, eine Sache, die uns schon von vornherein irgendwie gekennzeichnet hat, war, dass wir immer viele Auftrittsmöglichkeiten hatten. Anfangs haben wir uns einfach selber darum gekümmert. Ich meine, heutzutage muss man sich auch immer noch viel, viel darum kümmern. Aber wir hatten noch nicht dieses Netzwerk von Agenturen. Aber wir hatten immer unsere Auftrittsmöglichkeiten, weil wir Leute hatten, die uns unterstützt haben, die uns kleine immer wieder eingeladen haben, um unser Repertoire auszuprobieren. Und ich denke, dadurch ist man immer konstant dran geblieben. Und das ist eine wahnsinnig wichtige Sache, gerade am Anfang, dass man konstant an sich arbeitet und nicht das so projektweise sieht, irgendwie so 2-3 Mal im Jahr. Also wir haben eigentlich von vornherein immer, ja, wahrscheinlich so, also im Durchschnitt schon sicherlich wöchentlich gearbeitet.
Ja, wir haben uns jede Woche gesehen. Okay. Und was es auch von Anfang an immer verbunden hat, war tatsächlich einfach die Leidenschaft für Streichquartett. Also für die Literatur und auch für das Ensemble an sich. Es war jetzt für uns nicht eine Option von vielen, sondern es war von Anfang etwas, was wir wirklich sehr, sehr gern gemacht haben. Und es hat einfach gut gepasst. Und dann haben wir halt relativ schnell gesagt, ja, wir wollen das versuchen. Klar, natürlich, man kann dann immer noch, wenn es nicht klappt, sagen, man geht ins Orchester oder was auch immer. Aber das war wirklich eine Sache, die wir von Anfang an wollten.
Ja. Und auch Priorität hatte.
Ja, absolut.
Okay. Aber also total irgendwie witzig, ne? Da sind ja so viele Variablen drin, die ihr gar nicht kontrollieren konntet. Absolut. Das gleiche Alter, dann irgendwie seid ihr alle noch an derselben Schule, ne? Also ist irgendwie schon zu schön, um wahr zu sein. Dann formt sich das so und dann kommt das.
Ich denke es auch gerade jetzt im Rückblick, dass wir merken, wie ungewöhnlich das eigentlich ist, weil es hätte 1000 Millionen Gründe gegeben, warum wir auch hätten aufhören können oder warum die Sachen auch in unterschiedliche Wege sich entwickeln hätten können. Aber ich denke schon, dass es sind viele Sachen sehr günstig zusammengekommen. Auch dieses, dass wir alle in München aufgewachsen sind. Und obwohl wir dann an den verschiedensten Orten studiert haben, von irgendwie Paris, München, wir hatten Berlin dabei, Madrid dann gemeinsam, aber eben individuell auch eine Zeit lang mit Wien auch sehr auseinandergerissen. Aber wir hatten immer München, wo die Eltern waren, wo wir uns einfach treffen konnten. Also sozusagen diese Homebase von München, die Verbundenheit durch den gemeinsamen Ort. Dadurch konnten wir immer regelmäßig arbeiten. Und wir haben es eher eigentlich als Chance genutzt, dass wir an verschiedensten Hochschulen waren, weil wir dann auch die Kammermusikprogramme dort vor Ort genutzt haben. Mhm. Also wir hatten dann eben bei den Professorinnen und Professoren der jeweiligen Hochschulen Unterricht.
Wir waren an allen Hochschulen, glaube ich.
Ja, also Paris, Wien, es gab eine Zeit, bisschen zu krass. Also es gab eine Zeit, ich glaube, was haben wir da mal zusammengerechnet, mit wie vielen Leuten wir da überall schon gearbeitet haben?
Weiß ich nicht. Also wir hatten auf jeden Fall über 60 Dozenten insgesamt. Ja.
Wow.
Ja. Also auch Einzelstunden mitgerechnet so.
Ja. Aber wir
haben tatsächlich auch sehr viel studiert. Ich hab mal zusammengerechnet, ich habe über 50 Semester insgesamt, weil wir auch sehr viel Kammermusik an verschiedenen Unis halt studiert haben, teilweise dann 3 Unis gleichzeitig. Also wir haben sehr viel mitgenommen, auf jeden Fall.
Ja, verstehe. So, ihr seid zu viert. Ich kann mir vorstellen, ich nehme euch jetzt auch irgendwie unterschiedlich wahr, alle vier.
Ja,
also vielleicht ergänzt sich das dann auch
gar nicht
gut.
Schlecht.
Ja. Genau. Aber mal so gefragt, war für euch irgendwie das Thema, ich möchte irgendwie damit Geld verdienen, sehr wichtig, war irgendwie das Thema, ich möchte mich erstmal musikalisch entfalten, völlig egal irgendwie, was dann das Spektrum rundherum ist, war irgendwie das Thema, ich möchte das, also haben individuelle Zielsetzungen von euch, die dann auch den Werdegang des Quartetts beeinflusst?
Ich weiß gar nicht, ich habe das Gefühl, es war schon immer eine sehr gemeinsame Sache, was unseren, ich nenne mal so Karriereweg betrifft. Also wir hatten beispielsweise die großen Wettbewerbe, die wir ins Auge gefasst haben, und die Vorbereitung für diese war natürlich wahnsinnig intensiv. Das ist ja eine Zeit, wo man im Grunde genommen ja noch nicht viel Geld verdient mit den Auftritten, die man hat, weil man ja noch nicht jetzt irgendwie als Ensemble etabliert ist. Und von daher investiert man unglaublich viel Zeit in die Vorbereitung. Gerade so große Wettbewerbe hat man oft 3, 4 Runden. Es ist sehr viel Repertoire. Oft hat man irgendwie über so 3,5 Stunden an Programm, was man vorbereiten muss. Und es ist gerade in diesem Zeitpunkt eine sehr neue Sache. Normalerweise ist man gewohnt, dass man im Unterricht irgendwie an 1, 2 Werken arbeitet. Aber dass man quasi mehrere Konzertprogramme gleichzeitig auf höchstem Niveau vorbereiten muss, das ist eine ganz andere Situation und verlangt dann sehr viel Zeitaufwand und Commitment, um das dann überzeugend auch vorzubereiten. Und irgendwie habe ich das Gefühl aber, dass wir das schon immer sehr gemeinsam da einfach an einem Strang gezogen haben. Sagen, und das jetzt nicht so jemand war, so, nee, ich habe eigentlich keinen Bock darauf, sondern das war schon, ich glaube, irgendwann ist ja auch das Schöne, wenn man eine Gruppe hat, dass sich so eine Dynamik entwickeln kann. Und ich glaube, wir hatten da schon eine sehr positive und vielleicht auch ehrgeizige Dynamik im Sinne von, komm, wir wollen das machen, wir wollen das gewinnen, wir haben Lust, sozusagen wirklich unsere spielerischen und Ensemble-Qualitäten so gut, wie es uns möglich ist, ans Maximum zu bringen.
Ich glaube, wir haben auch einfach gemerkt, dass wir quasi gemeinsam was erreichen können, was man vielleicht alleine nicht schaffen würde. Und nochmal zu deiner Frage, also wenn man reich werden will, wird man wahrscheinlich nicht unbedingt Kammermusiker, vielleicht nicht mal Musiker. Also Streichquartett spielt man wirklich aus Leidenschaft, aber es war für uns von Anfang an eigentlich klar, also relativ schnell klar, dass wir das wirklich machen wollen. Und natürlich, wenn wir das machen wollen, muss es auch erfolgreich sein. Und das heißt quasi ganz nach oben kommen. Und ich glaube, da waren wir uns auch alle einig, dass natürlich, wenn die Gagen höher sind, das finden alle besser, wenn wir schöne Reisen haben, wenn wir auf tollen Konzertbühnen spielen oder so. Ja. Das, also da hatten wir keinen Dissens, sage ich mal vorsichtig. Ja.
Aber gut, primär dann schon durch, kristallisiert sich jetzt raus, Wettbewerbe irgendwo arbeitet, dieses Standing. Kann man das so sagen?
Ich würde trotzdem sagen, das ist ein Schritt auf dem Weg. So eine ganz wichtige Sache, ja, gerade wenn man das eine professionelle Karriere machen möchte in diesem Bereich, ist ja dann spielen dann doch auch die Agenturen. Also wo in welche Agentur kommt man? Also wir sprechen von Konzertagenturen. Da gibt's ja unterschiedlichste, gibt's große, es gibt kleine, es gibt für die verschiedenen Märkte einzelne Agenturen.
Sagt nichts über die Qualität.
Ja, sehr. Ja, es ist wirklich total unterschiedlich, ja, aber ja. Es ist dann doch so, dass wenn man diesen Schritt gehen möchte, sich als, ja, als für uns jetzt als Ensemble zu etablieren, ist es dann irgendwann schon wichtig, dass man eine Agentur auch hat, die sich ausschließlich darum kümmert, Konzerte für einen zu akquirieren. Und bei uns war es irgendwie die Situation, die eigentlich recht ungewöhnlich ist. Ich glaube, es war 2015, oder? Dass wir zu Harrison Parrott, eine große internationale Konzertagentur. Und wir wurden dort unter Vertrag genommen.
Tatsächlich unsere erste Agentur auch, ja.
Und es war, bevor wir überhaupt jemals einen großen internationalen Wettbewerb gewonnen haben. Also wir hatten schon ein paar Wettbewerbe gewonnen, aber das waren jetzt keine großen Namen so. Das heißt, uns wurde dieses Vertrauen oder diese vielleicht auch Erwartung geschenkt, bevor wir das so wirklich den Stempel dafür bekommen haben. Was natürlich dazu geführt hat, dass unsere Wettbewerbsteilnahmen bei den großen internationalen Wettbewerben dann auch mit sehr viel Druck verbunden waren, weil die Erwartungshaltung zumindest für uns gefühlt, vielleicht war das auch gar nicht der Fall, aber für uns vom Gefühl her ist so, naja, jetzt sind wir bei dieser großen Agentur, man wird jetzt auch erwarten, also wenn wir uns da international präsentieren, dass das dann auch mindestens ein gewisses Niveau haben muss. Und
manche haben auch gefragt, warum macht ihr den Wettbewerb überhaupt? Ihr seid ja schon bei einer Agentur.
Genau, und das, aber wir haben es dann doch irgendwie sportlich genommen, haben gesagt, komm, wir wollen es machen. Und zum Glück hat es auch sehr gut geklappt. Aber das waren schon sehr stressige Zeiten auch, weil da sehr viel so Erwartungsdruck da war. Aber man wächst mit diesen Aufgaben.
Ja, ich würde auch sagen, ein Wettbewerb hat ja nicht nur den Vorteil, dass wenn man quasi erfolgreich ist, dass es dann für die Karriere was bringt, sondern dass man wirklich nochmal fokussierter arbeitet einfach, also dass man ein Ziel hat und dann auch wirklich wirklich an einem Strang sitzt, an einem Strang zieht. Ich fand auch die Auftritte dann quasi bei den Wettbewerben sehr stressig, aber in einer gewissen Weise auch wirklich wunderbar, weil wir irgendwie dann wirklich dann gemeinsam in diesem Boot saßen. Wir waren alle aufgeregt, aber es war irgendwie was uns sehr verbunden hat. Und ich glaube, ich bin dankbar für diese Wettbewerbserfahrung, obwohl die wirklich grenzwertig stressig waren oft. Weil sie einfach uns als Quartett und auch als Gruppe wahnsinnig weitergebracht hat.
Verstehe. Jetzt vielleicht zu Harrison Parrott, ein gutes Stichwort, irgendwie dieses Setup, Agenturen und Co. Man muss ja irgendwas mit an den Tisch bringen, dass die sagen, hey, mit euch arbeiten wir. Ne? Also am Ende sind die auch Firma, irgendwie das Modell muss sich rechnen, ne? Die ziehen sich einen Share von euch und so geht es auf. Und wie geht man auf so eine Agentur zu? Wie hat sich das angepasst? Seid ihr hingegangen, habt gesagt, ihr erstmal irgendwie kriegen die einen sehr guten Deal und euch geht es erstmal darum, dass quasi ihr bei denen im Roster seid? Oder ist es, wie kommt sowas zustande? Wie sieht so ein Setup aus?
Jetzt im Fall von Harrison Parrott war es so, dass wir die, also ich hatte bei einem Cello-Solo-Wettbewerb mitgenommen, wo die Leiterin vom München Office in der Jury war und deswegen man kannte sich aus einem anderen Kontext und da war es sozusagen einfach Kontaktpflege, einfach Bescheid sagen, du übrigens, wir haben auch ein Streichquartett und da geht's noch gar nicht primär so groß darum, irgendwie wollt ihr uns unter Vertrag nehmen, sondern es war nur so ein bisschen so informieren darüber, was man irgendwie sonst noch so macht. Und irgendwann, out of the blue, kam dann eben dieses Jahr, wir würden gerne mal zum Konzert von euch kommen. Und dann nach diesem Konzertbesuch, was ihm sehr gut gefallen hat, kam dann noch ein zweiter Konzertbesuch und dann irgendwann sozusagen die Anfrage, ob wir Lust hätten, sozusagen eben da gemeinsame Sache draus zu machen. Und für uns damals wahnsinnig aufregend natürlich, weil wir auch ehrlich gesagt überhaupt nicht damit gerechnet haben, weil wir jetzt rein subjektiv hatten wir das Gefühl, man merkt, das ist sehr, also es kommt sehr gut an, was man macht, aber man hat gewisse Referenzen ja noch nicht gehabt. Und ich glaube, aber was sich auch ein bisschen dann im Gespräch rausgestellt hat, war das dann doch das noch Entscheidende, also das, glaube ich, sehr Entscheidende war einerseits das Profil, das wir irgendwie vermittelt haben und vielleicht auch dieses, dass etwas ganz gut angekommen ist oder dass unsere Auftritte gut ankommen bei einem Publikum, ist natürlich sehr wichtig. So, das andere ist dann, glaube ich, schon auch, dass wir sehr viel Konzerte schon immer gespielt haben. Das waren zwar kleine Sachen, da waren auch irgendwelche Sachen dabei, die waren ja nicht mal bezahlt, aber uns war es sehr wichtig, immer viel zu spielen. Mhm. Und
einfach um Reichweite zu bekommen oder einfach
ja, damit Leute einen hören und so. Und das war schon sehr interessant, dass in den Gesprächen dann immer rauskommt, dass das sie sehr beeindruckt hat. Mhm. Dass wir sozusagen selbst ohne eine Agentur, ohne große Wettbewerbserfolge damals schon so viel gespielt haben und regelmäßig gespielt haben und ganz gute Auftritte auch hatten. Dass ja sozusagen eigentlich sozusagen nur Eigenarbeit war und das für die letztendlich eine sehr gute Basis gibt, um dann weiterzuarbeiten.
Interessant. Das wäre meine Frage gewesen, ne? Was glaubt ihr, warum haben die das dann mit euch irgendwie so?
Ja, ja, ich glaube schon.
Das wird wahrgenommen. Ja. Okay. Und wer hat die organisiert? Wie habt ihr euch? Also, woher kamen die Konzerte davor? Also,
habt ihr sich alles so ein bisschen ergeben, oder? Ja. Es waren so kleine Sachen dabei von irgendwie einfach.
Also, das ist der Vorteil, dass man ja zu viert ist. Da kann sich jeder mit seinen Kontakten ein bisschen darum kümmern, dass man einfach spielt. Und ich glaube, wir haben die Sachen dann eben auf so eine Art gut gemacht oder zuverlässig, dass die Leute uns vielleicht dann weiterempfohlen haben oder einfach, dass Leute, die im Publikum sind, uns hören und dann für sich einladen und so. Mhm. In einer gewissen Weise ist es auch geschenkt. Also es gibt viele Leute, die sind sehr gut und probieren das und es funktioniert trotzdem nicht. Bei uns hat es eben auf diese Art geklappt. Letztendlich gibt es da kein Geheimrezept. Also es ist sehr oft so, dass man nicht eingeladen wird, weil man nicht bekannt ist und andersrum eben auch quasi, die Katze beißt sich in den Schwanz so. Ja. Also und wie das dazu kommt, dass es quasi, man muss es einfach über lange Zeit regelmäßig gut arbeiten und zuverlässig sein.
Das ist das, was man machen kann. Und ich glaube auch so die Chancen nutzen, die sich ergeben.
Klar.
Gleichzeitig ist es schon so, und das ist ein bisschen eine Krux, finde ich auch, es gibt eine sehr gute Infrastruktur für junge Ensembles, für junge Musikerinnen und Musiker. Es gibt aber, und weil da gibt es viele Möglichkeiten, Programme, wo man spielen kann, Nachwuchsförderung. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten aufzutreten, auch wenn da sozusagen kleine Honorare natürlich nur sind, aber einfach um eine Plattform zu bekommen. Da haben wir in Deutschland eine sehr gute Infrastruktur dafür. Es gibt ja auch ganze Programme, wo man dann im Rahmen von Wettbewerben aufgenommen werden kann. Beispielsweise die Bundesauswahlkonzerte junger Künstler, wo wir auch waren. Da wurden dann, das war zwar ein bisschen später dann erst, aber da wurden dann auch, ich glaube, über 30 Konzerte oder sowas für einen organisiert, für eine Saison. Das heißt, diese und auch die Akademien, wir haben sehr viele Akademien gemacht, wo man eben, also im Grunde genommen Meisterkurse, wo es dann aber auch Konzerte gibt, die man teilweise dann auch alleine beschreiten kann. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Und
da waren wir auch einfach relativ fleißig. Also wir sind einfach zu wahnsinnig vielen Leuten hingegangen. Das habe ich ja vorher schon gesagt, wir hatten fast 60 Dozenten, glaube ich, also auch Einzelunterrichte quasi mit einberechnet. Aber wir sind einfach zu vielen Leuten, haben wir einfach Kontakt aufgenommen, sind zu denen hin, haben die mal kennengelernt. Und das ist, ich glaube, das ist auch wichtig. Also diesen Beitrag, den kann man auch, sollte man leisten. Ja.
Ja. Gehen wir aufs heutige Setup ein bisschen ein. Wie viele Konzerte, würdet ihr sagen, spielt ihr im Jahr?
Ach, ich würde sagen, so plus minus 50 Konzerte.
Okay.
So mal mehr, mal ein bisschen
teilweise
weniger.
Teilweise auch blockweise, also wir haben ja immer Tourneen.
Absolut. Ja, also so eine USA-Tournee zum Beispiel sind oft 12 Konzerte am Stück. Nicht jeden Tag, aber teilweise
fast
jeden Tag. wir haben im Grunde genommen einen Mix aus den verschiedensten Märkten. Also ich würde schon sagen, dass der deutschsprachige Raum ist unser Kernmarkt.
Absolut.
Europa inbegriffen dann. Und dann haben wir USA als sehr starken Markt noch und in Asien teilweise, aber regelmäßig. Und inzwischen ist unser Setup so, dass wir haben nach wie vor unser General Management, aber wir haben auch für die einzelnen Märkte lokale Agenturen, weil gerade der Kammermusikmarkt doch ein Markt ist, der sich auch außerhalb der großen Konzerthäuser abspielt. Also es gibt fantastische Kammermusikreihen, die also ganz also fantastisches Line-up auch haben und die aber sozusagen in kleineren Venues stattfinden, in kleineren Städten stattfinden, nicht unbedingt jetzt im großen Konzerthaus. Und da hat eine lokale Agentur, die vor Ort ist, natürlich ist viel leichter, um auch Kontakt mit diesen Kammermusikveranstaltern zu halten. Und deswegen haben wir relativ früh ein Setup gewählt, wo wir für die einzelnen Märkte, wo wir das Gefühl hatten, da ist ein gewisser Momentum für uns da, dass wir dafür auch lokale Agenturen gesucht haben. Genau.
Aber 50% kann man sagen, geht jetzt schon über die Hauptagentur, über Harrison Parrott dann, so ungefähr vom Gefühl her.
Ja, also ja, irgendwie.
HP ist auch grundsätzlich das Channel Management, die quasi auch die koordiniert die Zusammenarbeit mit den anderen Agenturen.
Das wollte ich fragen. Okay.
Ja, genau.
Okay.
Also das ist quasi unser Channel Management und dann haben wir quasi noch kleinere Agenturen oder auch große Agenturen. Nordamerika sind ja auch eine große Agentur, die quasi dann die einzelnen Märkte dann quasi dort betreuen und einfach dort besser vernetzt sind.
Also für euch immer ein Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin bei HP und
ja, manchmal auch mehrere. Also
okay.
Ja, das,
okay.
Das muss man dann immer, das muss man gut organisieren, und, weil sie wer dann für was zuständig ist.
Und bürokratisch, wie läuft das ab? Also wenn ihr jetzt irgendwie Konzerte in Anführungszeichen selbst organisiert, ne, wo die Agentur erstmal nichts mit zu tun hat, die werden aber trotzdem über die Agentur abgewickelt, abgerechnet. Also
Genau. Also es ist schon so, dass das
Das muss man vertraglich einfach regeln. Also für Eigenakquise gibt es dann andere Kommissionen, Provisionen, Entschuldigung. Aber da sind wir relativ flexibel oder relativ frei. Aber das muss man einfach klar kommunizieren, wie man das macht. Aber
Verstehe. Und die Unteragenturen, nenne ich es jetzt mal so Local Management, Asien, Local Management, was ich wohne, die sprechen dann mit HP und sprechen mit denen auch wirtschaftlich oder sprechen die mit euch wirtschaftlich direkt?
Also ja, beides. Also jetzt gerade so inhaltliche Sachen, was wollen wir spielen, diese Dinge wird viel mit uns besprochen, aber gerade so terminliche Sachen und Exklusivitäten, sowas zusammen zu koordinieren, das wird dann, also das ist die Aufgabe des General Managements, da den Überblick zu behalten, zu sagen,
auch gut kommunizieren und gut organisieren, sonst spricht man manchmal mit drei verschiedenen Leuten.
Ja, es kann auch Chaos sein. Also wenn du da, also deswegen für uns ist schon, unser Learning war schon sehr die letzten Jahre, dass wirklich key ist, eine klare Aufgabenverteilung und Struktur und Kommunikationswege, weil wir haben einfach das Problem, dass wir zu viert sind. Also es ist ja Geschenk, aber gleichzeitig auch Problem, weil jede Kleinigkeit theoretisch, die man einfach so, hey, könnt ihr da ein Konzert spielen? Jetzt sozusagen als Solist könntet ihr sofort sagen, ja, klar, machen wir. So, das wäre eine Sache von einer Minute. Zu viert ist erstmal, okay, wir sehen uns jetzt gerade nicht. Ihr schreibt es in die WhatsApp-Gruppe rein, hey, hat da jeder Zeit? Da muss jeder erreichbar sein. Das heißt, so ganz banale Sachen. Das
ist manchmal auch ganz gut, wenn man quasi noch keine Entscheidung treffen will. Dann kann man immer
sagen, ja, man kann es immer auf die Kollegen schieben. Kannst auf die Kollegen schieben. Aber es ist schon so, dass das ganz einfache Sachen, die normalerweise sehr schnell gehen, im Quartett immer eine gewisse Langsamkeit, irgendwie Trägheit einfach mit sich bringen. Und deswegen muss man immer schauen, also das Key für ein Streichquartett ist immer, wie kann man Sachen effizient gestalten? Und ich glaube, wir kommen schon mehr und mehr dazu, dass wir einfach auch ein bisschen mehr Verantwortung den einzelnen Aufgabenbereichen und Personen geben, damit Sachen einfach schneller passieren können.
Da kennen wir uns jetzt auch schon so lange, dass wir quasi den anderen auch so vertrauen, dass der im Sinne der anderen auch entscheiden kann, dass er quasi so viel, also eigenverantwortlich entscheidet, aber natürlich immer im Sinne der anderen quasi.
Ja, weil so Micromanagement mit Quartett ist das einfach Katastrophe. Also es ist einfach viel zu langsam. Da kommst du einfach nicht voran.
Man diskutiert dann viel in den Proben und das ist dann wieder schlecht für die Proben, weil man ja quasi musikalisch vorankommen will.
Wir haben schon alles gehabt dass man nicht ganz klar diese ganzen organisatorischen Dinge ausgelagert hat, sondern dass es dann irgendwie immer in die Probe reingewandert ist, was dann dazu geführt hat, dass irgendwann 80% der Proben dann nur...
So man 6 Stunden redet.
Genau, nur redet über... Aber das sind so diese Erfahrungen, die, glaube ich, jedes Ensemble macht. Ja. Und man muss einfach lernen, damit umzugehen. Ich meine, und man kann viele Sachen, glaube ich, immer effizienter noch gestalten. Man kann auch Terminkalender effizienter gestalten. Da gibt's viele Möglichkeiten, dass man nicht bei jeder Kleinigkeit nachfragen muss nochmal, sondern dass es irgendwie dann ganz klar, alles, was man vorausplant, gibt einem ja auch sehr viel Flexibilität in der Planung, weil man weiß, okay, wir haben das schon besprochen, da sind wir flexibel. Also da gibt's viele, viele Dinge im Detail.
Wo ich glaube, dass wir in den letzten 16 Jahren auch stetig, manchmal aber auch langsam, stetig besser geworden, würde ich sagen, ja. Aber wir bleiben immer noch dran, genau. Also wir sind immer noch so, dass dann einer wieder sagt, ja, da müssen wir besser werden irgendwie. Und das ist, glaube ich, auch gut, dass man irgendwie dranbleibt und dass man nicht gemütlich wird, so, ja.
Also ist mal irgendwie auch erstmal sehr positiv, finde ich, ne, dass ihr euch überhaupt mit diesen ganzen Gedanken beschäftigen könnt. Ich sehe euch jetzt irgendwie schon als Unternehmen. Ihr seid zu viert, ne?
Wir haben auch eine Unternehmensgesellschaft.
Das wollte ich gerade fragen, wie ihr euch organisiert. Ich habe nämlich nichts gefunden online. Es ist zumindest keine juristische Person. Aber
noch nicht. Also jetzt auch, aber genau. Nein, also das Klassische ist als Streichquartett, was schon sehr Sinn macht, jetzt einfach nur für den Umfang von, man spielt gemeinsam Konzerte. ist einfach eine GbR zu haben. Mhm. Haben wir jetzt schon ziemlich früh schon gemacht.
Ja, also ich glaube, man ist grundsätzlich ja schon eine GbR, wenn man gemeinsam auftritt. Genau. Aber ja. Ich glaube, den Vertrag haben wir, ich weiß nicht, das ist schon lange.
Aber über 10 Jahre, Studium irgendwann gemacht. Mhm. Ja.
Und das ist ja unkompliziert.
Und für das reicht es quasi eigentlich auch, weil man geht ja kein großes Haftungsrisiko ein in dem Sinne. Ja, also ne, also wenn wir spielen unser Konzert, wir haben Fahrtkosten dafür und du hast dein Honorar entgegen. Mhm. Also das ist ja nichts, wo du
da,
groß.
Ich glaube, da regelt man nur vertraglich eben, dass zum Beispiel eine Person des Quartetts kann ein Konzert zusagen für alle.
Ja, aber es sind so Kleinigkeiten, wie beispielsweise für einen Veranstalter ist es natürlich Horror, wenn, um ein Quartett zu arrangieren, man 4 Einzelverträge ausstellen muss. Mhm. Und das macht es einfach sehr effizient wiederum. Und das hatten wir relativ früh schon. Und jetzt inzwischen sind die Sachen ein bisschen die verschiedensten Themen gewachsen. Da sind wir jetzt sozusagen nur ideell mit involviert, aber es wurde ein eingetragener Verein für uns gegründet. Die Freunde.
Da kommen wir noch zu.
Genau, ja, Freunde des Goldmund Quartett e.V.s. Das ist sozusagen auch eine Körperschaft, die viele gemeinnützigen Tätigkeiten von uns unterstützt. Und jetzt mit unserem eigenen Festival haben wir jetzt eben auch eine gemeinnützige Körperschaft gegründet. Also jetzt brandaktuell quasi.
Sind jetzt nicht mehr in Gründung, sondern fertig gegründet.
Ja, endlich können wir das IG wegstreichen. IG,
genau.
Ja,
das war eine schwere Geburt, war das.
Genau, und das ist so ein bisschen unser Setup. Das heißt, wir haben jetzt auch ein Setup, um selber zu veranstalten und Projekte durchzuführen, aber in einer Körperschaftsmantel.
Verstehe. Ja. Aber also die GbR, die macht den Gesamtumsatz und dann habt ihr quasi die 4 Posten. Behandelt ihr euch gleichwertig finanziell? Also gibt's irgendwie, sagt ihr, okay, weiß nicht, der Raphael, der macht jetzt das, der macht die Orga und so, deswegen verdient der Summe X oder
macht
der
wär's.
Weiß ich nicht. Also
wir machen das sehr
fair. Das hatten wir von Anfang an immer quasi sehr demokratisch und sehr
komplett gleich
aufgeteilt. Ja.
Verstehe.
Es geht natürlich dann darum, dass man quasi nebenher ungefähr, also was die andere Arbeit betrifft, dass man da quasi irgendwie ein gutes Gleichgewicht herstellt.
Mhm. Mhm. Verstehe. Aber wenn ich jetzt sag, ich hab hier irgendwie Konzertsaal XY und ich würde gerne das Goldmund Quartett einladen, dann muss ich schon so 20.000 Euro auf den Tisch legen. Muss ich schon. Oder mehr oder weniger.
Ne, also kannst du gerne. Ja.
Okay.
Muss ich noch die Kollegen fragen.
Ja, genau. Also das kommt immer drauf an. Also es ist generell so, dass, was wir nur merken, ist, dass der Kammermusikmarkt im Grunde genommen, das Problem im Kammermusikmarkt ist, dass die Venues in der Regel nicht so groß sind. Das heißt, so ein klassisches Kammermusiksaal kann sogar sein nur 200 bis 300 Menschen. Es kann sein 500 bis 600, wenn es ein größerer Kammermusiksaal ist. Mit Ausnahmen, das haben wir eigentlich fast nur in München, dass wir ein Publikum von 1000 Leuten haben. Das ist aber sehr ungewöhnlich inzwischen für Kammermusik. Das heißt, der Kammermusikmarkt hat immer das Problem, die Honorare werden sich nicht durch die Ticketeinnahmen finanzieren. Mhm. Also, und das sehen wir jetzt ganz krass ja auch mit unserem eigenen Festival, dass es eigentlich, muss man sagen, irgendwann fast schon lächerlich ist, was die Eintrittsgelder ausmachen im Vergleich zu das, was du einfach an Kosten hast. Und das ist ja nicht nur das Honorar, sondern einfach das Ganze umrum auch.
Aber wir haben schon ein paar Termine auch, wo wir quasi schon in diese Größenordnung kommen. Also Konzerthaus Dortmund, Elbphilharmonie, Shanghai Konzerthall.
Aber was ich nur sagen möchte, ist, dass der Kammermusikmarkt dann eigentlich nur finanziert werden kann, ganz klar, via einfach sehr viel in der Kulturlandschaft, durch Sponsoring, durch Förderungen, indem es subventioniert wird. Und es ist halt natürlich ein bisschen schwierig, jetzt in den jetzigen Zeiten, wo Kulturgelder viel gestrichen werden, wenn nicht entsprechendes Publikum dahinter ist. Es ist natürlich viel leichter, Gelder zu akquirieren, wenn du sagst, na, weißt du was, es sind 2000 Leute hier im Konzert, es ist eine viel größere Reichweite. Ja. Wenn da jetzt nur 200-300 Leute im Konzert sind, ist es schwieriger, da natürlich Gelder für zu akquirieren, wenn das jetzt rein aus einer wirtschaftlichen Brille betrachtet wird. Deswegen ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass es Institutionen gibt, Stiftungen gibt, Einzelpersonen gibt, die da ein ideelles Interesse dahinter haben, zu sagen, wir wollen die Spitzenqualität in gewissen Bereichen fördern. Wir wollen aber nicht nur die Spitzenqualität, sondern auch die Breitenförderung. die Kultur, weil die Kultur selber wird sich nicht, wird nie, also in den seltensten Fällen, es gibt natürlich Ausnahmen, aber so in diesem Veranstalter-Kontext ein wirklich großes wirtschaftliches Modell sein.
Ja, und das ist, die Tendenz ist leider auch in die schlechte Richtung. Also wir, als wir in Duisburg zum Beispiel gespielt haben, die haben einen sehr, sehr starken Förderkreis, Freundeskreis, und da kamen wir mit ein paar Leuten ins Gespräch zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, und die haben tatsächlich auch gesagt, in den ganzen Unternehmensschichten quasi, also die Boomer gehen jetzt in Rente und die, die jetzt nachkommen, haben überhaupt nicht dieses oder viel weniger auf jeden Fall dieses, oder dass es zumindest zum guten Ton gehört, dass man für Kultur und Musik und so weiter was tut. Mhm. Ja, also und das merkt man eigentlich auf allen Ebenen, dass es einfach was noch Elitäreres wird und dass es quasi diese Breitenförderung oder dieses, dass man, ja, dass man eben wie gesagt, dass die Unternehmen auch zum Beispiel einfach Gelder geben für Kultur, das wird einfach weniger werden. Mhm. Das heißt für uns natürlich auch, dass man quasi einfach top sein muss. Also dass man quasi
ja, die Luft wird dann natürlich auch ein bisschen dünner. Ja. Und man muss auch leider sagen, also ist als Streichquartett, ich meine, selbst wenn man gute Abendgagen hat, also ein Veranstalter rechnet immer in Abendgagen, nicht in Gagen pro Person. Deswegen ist natürlich, je größer die Formation in einem bestimmten Saal, desto weniger bleibt übrig mit Agenturprovision. Ja. Was heißt, man muss eine gewisse Anzahl an Konzerten spielen, um davon leben zu können. Also es reicht eben nicht, 4, 5 sehr gute Termine zu haben pro Saison und damit ist fein, sondern als Quartett heißt es, man muss wirklich viel spielen, damit man damit davon hauptberuflich leben kann. Und jetzt einmal nochmal diesen Punkt von der Kulturförderung, was schon sehr interessant ist, man hatte so während Corona dann ja einige so Kulturtöpfe, Fördertöpfe, wo sehr viel gemacht wurde, aber sehr viel natürlich auch nicht unbedingt im nachhaltigsten Sinne, im Sinne von, dass da jetzt etwas Neues etabliert wurde, was jetzt irgendwie 10 Jahre oder länger bestehen kann.
Sondern also der Gießkanne wurde da.
Genau, der wurde halt einfach absolut gemacht. Und das war auch, glaube ich, war das richtige Signal in dem Moment. Aber dafür war die Zeit danach eine sehr starke gefühlte Marktdepression, weil plötzlich diese Gelder weg waren und so ein bisschen der Reality-Check, wo sind wir? Und dann, okay, es ist deutlich Publikum zurückgegangen. Wir sind jetzt, finde ich, wieder an dem Punkt, wo jetzt endlich wieder so ein bisschen positive Energie in den Markt reinkommt, wo man merkt, Dinge gehen wieder vorwärts, wir merken, die Konzerte sind gut besucht. Und das ist irgendwie sehr schön zu sehen. Gleichzeitig war es für uns aber auch interessant zu beobachten, dass diese gefühlte Marktdepression, die wir, würde ich schon sagen, in Europa haben, dass eben alle letztendlich beschwert haben, na, das Publikum kommt nicht mehr und die Gelder werden immer weniger und gerade im Kammermusikbereich irgendwie ganz furchtbar. Und es ist nicht nur in Europa, sondern das haben wir in Japan haben wir das auch erlebt, dass sie sagen, naja, irgendwie das Interesse ist nicht mehr da, Orchester lässt sich noch ganz gut verkaufen, aber Kammermusik immer schwieriger. Was sehr interessant ist, ist jetzt, wenn wir den Vergleich machen, Europa zu beispielsweise USA. In USA haben wir das gar nicht gespürt. Und das ist eigentlich sehr interessant. Warum? Weil in USA die meisten Kammermusikreihen privat finanziert sind. Das heißt, das sind Personengruppen dahinter, die aus ideeller Überzeugung sagen, na, wir wollen das unterstützen. Also mehr dieses Mäzenentum. Mhm. Und das hat diese Reihen sehr unabhängig gemacht von irgendwelchen politischen Entscheidungen, von irgendwelchen einfach oder auch Marktsituationen, Nachfragesituationen, weil sie sagen, nein, wir machen das jetzt schon seit 50 Jahren, wir machen das schon seit 100 Jahren, das ist eine Tradition bei uns, wir wollen das vorher so, I wanna give back to society, so dieser Gedanke. Und für uns nur sehr interessant zu sehen, dass in dieser Phase, wo wir hier sehr viel Marktdepression in Europa erlebt haben, dass für unseren Bereich in USA eigentlich das Gegenteil war, dass das irgendwie eine starke Konstante war, auf die wir weiter drauf aufbauen konnten. Also und das ist schon ganz interessant, weil ich glaube, perspektivisch müssen wir schon ein bisschen umdenken, wenn jetzt viele Kulturgelder hier gestrichen werden. Irgendwann muss man schon den Schritt gehen, dass man sagt, okay, wenn das sozusagen nicht mal alles aus öffentlicher, wenn wir uns nicht darauf verlassen können, dass es aus öffentlicher Hand finanziert wird, müssen wir doch dann wieder dazu finden, dass man Einzelpersonen und Stiftungen und Unternehmen davon überzeugen kann, dass es einen Mehrwert hat, in Kultur zu investieren. Nicht nur aus einer rein wirtschaftlichen Sicht, sondern wirklich aus einer ideellen Überzeugung heraus.
Die Tendenz hat es auf jeden Fall.
Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen die Herausforderung der nächsten Jahre, dass man, glaube ich, dort in diese Richtung gehen muss. Und für uns war es ein sehr schönes sehr schöne Erfahrung, dass wir unser erstes Festival komplett ohne öffentliche Gelder finanzieren konnten. Also wir haben es geschafft, jetzt einfach dieses...
Komm auch noch diese, zu.
Ja, ja, das ist einfach nur über private, also Stiftungen, Unternehmen, Sponsoring, darüber sozusagen zu finanzieren.
Ja. Das ist total interessant. Ich glaube, diese Perspektive fehlt vielleicht vor allen Dingen der... Ja, schwer zu sagen, aber der Künstler, man muss ja mal rechnen. Sag mal, ich zahle 50 Euro für ein Ticket. Ich würde sagen, 50 Euro für ein Ticket ist jetzt kein Dumpingpreis. Das ist schon nicht wenig Geld, ne, für den normalen Konzertbesucher. Aus wirtschaftlicher Sicht, jetzt sagen wir mal, der Saal hat irgendwie 300 Plätze. Okay, bist du bei 15.000 Umsatz für alles. Ne? Und dann wird einem mal so schnell klar, okay, davon wird sich das Ganze wahrscheinlich nicht decken. Und ich glaube, das muss man erstmal so ein bisschen, wie weit kann man dann den Preis weitergeben? Ich glaube, jede Institution, Salzburger Festspiele schaffen das irgendwie super erfolgreich, dass sie eine unfassbar hohe Zahlungsbereitschaft abrufen können. Und die Leute, gehört fast schon dazu, ne? Dass man weiß, ah, das kostet so und so viel. Mhm. Ich glaube, trotzdem spricht natürlich Eliten an und am Ende soll Kultur zugänglich sein und hat auch einen Bildungsauftrag, deswegen ist Schalke gefördert und Co. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist schon immer so ein Jonglieren, ne? Was ist die Zahlungsbereitschaft, was gibt es dann an staatlichen Förderungen und was kommt dann hinten bei raus? Und ich glaube, ich meine, ihr seid jetzt ein Quartett, ihr seid noch kein Orchester, stell dir mal vor, ihr wärt ein Orchester, ne? Nochmal eine ganz andere
Rechnung. Ja, absolut.
Aber ja, also Solo-Pianist sagt dann wahrscheinlich auch nicht nein, ne? Also ist dann wahrscheinlich dann absolut. Das ist ja immer der gleiche Saal. Ich glaube, das vergisst man so ein bisschen.
Ja, aber wir haben einfach auf diese Tradition dieser Förderung. Also ich glaube, es gab ja mal diese Studie, wenn die Bayerische Oper quasi, Staatsoper, wenn die quasi nicht subventioniert werden würde, was dann irgendwie ein Ticket kosten würde. Und das sind, glaube ich, ein vierstelliger Preis oder so.
Wow, okay.
Ja, auf jeden Fall.
Also, weiß ich nicht, okay, aber okay.
Absolut. Für normale Karten, ja.
Man rechnet, es sind ja 100 Leute irgendwie, ne? Auf der Bühne, weiß ich nicht, das ganze Orchester.
Ja, ein Riesenapparat. Und also ich meine...
Aber die Tendenz insgesamt auch in Europa ist auf jeden Fall das, was Raphael gesagt hat, dass es quasi einfach viel mehr quasi auf private Förderer, Stiftungen geht.
Ja.
Was natürlich dann auch, das ist natürlich schade, wie in Amerika natürlich dann die Tendenz hat, dass es halt viel elitärer wird. Dass es halt quasi nicht mehr diese, wie du gesagt hast, den Bildungsauftrag quasi für die Breite da ist, sondern dass es eben für eine bestimmte Gruppe, die sich das halt dann auch leisten kann oder die quasi Zugang hat, quasi etwas spezieller wird, ja.
Kommen wir vielleicht genau zu dem Punkt. Also ihr habt euren eigenen Förderverein gegründet und meine persönliche Anekdote.
Wir haben ihn nicht gegründet, wir dürfen nicht Mitglied sein.
Aber okay. Er wurde gegründet, Freundeskreis des Goldmund-Quartetts, E.V. Gell? Und
von 7 Freunden.
Verstehe. Und ich, wir können es ja erzählen. Also, ich war bei meinem Festival, Goldmund-Festival, und dann spricht man, ne, und wir dürfen euch auch zum kleinen Teil unterstützen, und dann bin ich ins Gespräch gekommen mit einem Mitglied dieses Freundeskreis, und dann hat er so ein bisschen erzählt, und habe ich schon wahrgenommen, okay, das ist ja schon ein extrem erfolgreicher Kerl, so, was er alles erzählt hat, und so aus der Wirtschaft, ne, kam plötzlich jemand anders hinzu, auch irgendwie so ein Format, und dann dachte ich mir so, wow, wie habt ihr die Leute finden können?
ich weiß gar nicht. Also ich muss sagen,
wer war das denn?
Wir wollen jetzt keinen Namen nennen. Nein, also ich muss sagen, es war für uns ein Riesengeschenk, dass sich da einige Leute zusammengetan haben, die uns schon lange begleiten, wirklich Freunde vom Quartett sind. Und die uns, es war eigentlich während Corona, dass sie gesagt haben, hey Mensch, irgendwie, ich weiß, irgendwie die ganzen Konzerte, irgendwie alles ist nichts mehr, und wie können wir euch denn unterstützen? War dann wirklich die Frage so. Und dann haben wir auch als Quartett gesprochen, haben gesagt, ich meine, es gab ja Möglichkeiten, sozusagen die Gagenausfälle zu ein bisschen auszugleichen, zwar alles sehr mühselig. Aber anyway, war es so, dass wir sagen, also was uns am wenigsten bringt langfristig, ist jetzt einfach nur Geld für den Lebensunterhalt, sondern was wir einfach sehr schön fänden, ist, wenn wir was aufbauen könnten, wo wir all unsere gemeinnützigen Tätigkeiten über fördern können. Und einfach, weil wir haben sehr gerne schon immer beispielsweise, also alle möglichen Education-Projekte gemacht, ob's Schulbesuche sind, ob's etwas ist, dass wir ja versucht haben, Schülerinnen und Schüler in die Konzerte zu bringen, ob's Meisterkurse sind. Da gibt's viele Bereiche, die einfach wieder so ein bisschen ein wirtschaftliches Thema, aber die irgendwie funktionieren nicht, wenn da nicht irgendwie ein bisschen Geld reingesteckt wird, um zu sagen, wir wollen das Leuten ermöglichen. Und uns hat es wahnsinnig Spaß gemacht, auch jetzt dann einer neuen Generation eine Plattform zu bieten, das zu ermöglichen, in der breiten Förderung einfach Leuten einen Erstzugang zu klassischer Musik zu schaffen. Aber wir haben gemerkt, sehr oft gibt's da halt einfach keine Infrastruktur dafür. Und gerade auch das Thema, dann sozusagen die andere Säule ist dann noch das Thema Auftragskomposition, was wir einfach sehr wichtig finden, einfach neue Werke in Auftrag zu geben. Mhm. Und da gab's einfach viele Bereiche, wo meistens die Sache daran scheitert, dass halt einfach da keine, also jeder findet das natürlich toll, aber kein Mensch hat irgendwie Geld dafür, so. Und haben wir gesagt, eigentlich wäre es doch schön, wenn wir irgendwie einen Verein, also einen gemeinnützigen Verein, hätten, der sozusagen da eine Plattform für bietet und diese Projekte unterstützen kann. Und wir hatten sofort Lust. Und ich muss sagen, wir haben schon natürlich über die Jahre da Freundschaften aufgebaut mit Menschen, die einfach uns sehr unterstützt haben, die regelmäßig zu unseren Konzerten kommen. Das ist ja auch das Schöne an unserem Beruf, glaube ich, dass wir mit wahnsinnig interessanten Leuten zusammenkommen.
Absolut.
Und es kann aus komplett anderen Bereichen sein, es kann aus der Medizin sein, es kann aus der Wirtschaft sein, das kann aus sozusagen, also komplett unterschiedlichen Bereichen, aber es gibt immer Menschen, die irgendwie eine unglaubliche Faszination für die klassische Musik haben und vielleicht dann eben speziell jetzt für Streichquartett und die deswegen Lust haben, da einfach mitzuhelfen. Und da haben wir einfach das Glück, über die Jahre da einen gewissen Stamm an Leuten gefunden, sondern an Freunden gefunden zu haben, die dann einfach sofort bei dem Vorschlag gesagt haben, ja, mega schön, lass uns das machen und das initiiert haben für uns. Genau, und wir sind sozusagen als Quartett im Kuratorium, wir können sozusagen Vorschläge machen für die Projekte. Wir sind aber nicht Mitglied natürlich. Aber dieser Verein ist wirklich ein großes Geschenk für uns als Quartett, weil es uns auch jetzt beispielsweise geholfen hat mit dem Goldmund Festival, das die erste Edition auf die Beine zu stellen. Und es ist sehr schön, eine Gruppe an Menschen zu haben, die irgendwie an einen glauben und die einen unterstützen und irgendwie helfen. Das finde ich, gibt einen unglaublichen Mehrwert zu dem, was man tut, weil man merkt, das ist jetzt nicht nur das Konzert, sondern da sind wirklich Leute, die damit sich sehr verbunden fühlen. Und das ist eigentlich, geht's ja irgendwie um das Gemeinschaftliche. Und also von daher für uns eine sehr schöne Sache, dass dieser Freundeskreis entstanden ist.
Ein Riesengeschenk, ja. Also ich wundere mich auch immer wieder darüber, dass quasi Leute, die irgendwie extrem erfolgreich sind in dem, was sie gemacht haben, quasi mit uns irgendwie was machen wollen oder uns unterstützen wollen. Aber vielleicht, du hast ja mit dieser Person geredet, vielleicht hat die dir ja gesagt, warum sie uns unterstützen will, weil mich interessiert es auch immer.
Genau, ich glaube schon, dass ne, irgendwie du kommst weit in deinem Leben, sag mal wirtschaftlich. Irgendwann kommt, glaube ich, der Punkt, du willst dann irgendwie vielleicht was so zurückgeben oder du gehst neuen Interessen nach und Co. Und deswegen glaube ich, ist natürlich auch, weil klar irgendwie Klassik schon irgendwie noch ein Klientel auch anspricht, ne, was natürlich vielleicht dann auch in der Szene irgendwo unterwegs ist. Ich glaube, man unterschätzt total, dass da super viele spannende Leute sind. Und deswegen Glückwunsch, dass ihr in der Lage wart, dann auch irgendwie die Leute so an euch zu binden, ein Verhältnis aufzubauen. Es kommt nämlich auch nicht durch Zufall. Ja, das klingt jetzt so, ja, und plötzlich waren die da. Aber ich meine, da steckt auch Pflege hinter.
Ja, es ist tatsächlich auch so, dass viele ältere Menschen auch, wenn sie älter werden, tatsächlich sich dann wieder speziell für die Kammermusik sehr interessieren. Also wir haben viele Freunde, die zum Beispiel ihr Leben lang wahnsinnig viel für die Oper gemacht haben oder da sich dafür sehr interessiert haben. Und dann, wenn sie älter werden, dann quasi merken, wie unglaublich hochwertig oder wie unglaublich interessant die Kammermusik eigentlich ist.
Ja.
Auf den ersten Blick nicht so viel Show, aber quasi mit unglaublich viel Dichte und Inhalt.
Ja. Toll, tolles Projekt. Und ich glaube, das ist vielleicht was man vielleicht öfter im Markt sehen wird, jetzt auch in den nächsten Jahren, dass man überlegt, ne, welche sozusagen Kreise kann man um sich rumspannen, ne? Was gibt einem da
schon? Ja, und gerade was für uns sehr schön ist, dass wir viel in diesem Education, Nachwuchsförderung, Schulprojekte, dass wir da sehr viel, dass wir das jetzt sehr ausweiten können. Also wir haben jetzt beispielsweise jetzt fürs nächste Jahr, wir haben Meisterkurse, die auch der Freundeskreis mitfinanziert.
In Tokio,
in Japan jetzt in ein paar Monaten. Dann haben wir in Holland, in Amsterdam haben wir einen Meisterkurs. Also es ist schon inzwischen in USA gibt es auch Projekte, die da mitfinanziert werden. Das sind natürlich einfach kleine Sachen. Das sind mal ein, zwei Tage, die man noch Meisterkurs macht. Aber muss sagen, wenn man nicht dieses Netzwerk an der Unterstützung mitbringen würde, könnte das alles nicht stattfinden. Und weil man muss auch sozusagen da klein ist es halt, jetzt als Beispiel Meisterkurs, wenn man jetzt alleine einen Solokurs gibt und man hat seine 10, 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dann funktioniert das ganz gut so. Auch jetzt irgendwie für irgendeine Institution, die das anbietet, rein wirtschaftlich.
Trägt sich die Teilnahmegebühren dann.
Aber jetzt, wenn wir als Quartett das machen, sind wir sozusagen schon mal vier, in unserem Fall Dozenten. Aber wir haben pro Stunde aber auch 4 Leute, die sich sozusagen die Kursgebühr teilen. Das heißt, es ist sozusagen wirtschaftlich funktioniert das überhaupt
und
nicht.
Und es ist noch das Phänomen, dass die Kurse für Kammermusik auch noch irgendwie viel, also es kosten nichts. Kosten tatsächlich nichts. Also wir haben auch, wir haben unzählige Kammermusikkurse gemacht, teilweise kostenlos, ja.
Oder genau.
Also wir haben das ja selber auch gemacht. Das heißt, der Markt dafür ist quasi relativ tot eigentlich so. Ja. Aber was ich da noch ergänzen wollte, uns ist es halt auch wirklich ein Anliegen, das ist, glaube ich, für viele Musikern so, dass man eben doch die jungen Leute, die jetzt nicht direkten, zum Beispiel in ihrer Familie einen direkten Bezug zu klassischer Musik haben, einfach erreichen, ja. Also wir machen eben diese Projekte, dass wir zum Beispiel in Schulen gehen, also in Schulen, wo wir selber waren, aber auch in anderen Schulen rund um München beispielsweise oder auch wenn wir in anderen Orten sind, quasi dort ein Schulkonzert spielen, dass wir dort spielen und dann einfach ein bisschen Programm spielen, aber auch quasi erzählen, so wie wir erzählen einfach ein bisschen aus dem Leben des Streichquartetts, was es ist und die Schüler dürfen auch einfach Fragen stellen und wir kommen ins Gespräch mit denen. Und dann unterstützt auch noch der Freundeskreis quasi die Schulen mit Tickets, dass sie quasi dann nur die Hälfte zahlen oder teilweise auch das übernommen wird, dass einfach junge Leute zumindest mal das Erlebnis eines Konzerts erfahren. Und dann, viele kommen dann, oder dass sie wirklich dann regelmäßig Konzertgänger werden, ist dann auch
genau, aber dass die Barriere wirklich...
Ja, dass die Barriere, in einer gewissen Weise herabgesetzt wird. Es soll jetzt quasi auch nicht nur billig verkauft werden, so, aber dass sie zumindest irgendwie mal einen Zugang haben, was es eigentlich ist. Und dann glaube ich schon, dass es, ich glaube schon, dass es was bringt, ja. Und das, also das quasi, dass wir unser Publikum der Zukunft dadurch irgendwie zumindest ein bisschen erweitern.
Ich glaube, man nimmt schon wahr, dass ihr sehr für, sag ich mal, Begabtenförderung, Jugendförderung viel macht. Jetzt beim Festival war ja auch, ne, war ein Streichquartett vor Ort, was man erleben dürfte. By the way, was war so die Gesamtkostenlast vom Festival? Das war 2 Tage. Ihr hattet 3 Künstler, 4 Künstler plus euch beschäftigt.
Soll man darüber sprechen oder müssen wir erst die 2 anderen Kollegen fragen?
Aber sagen wir so, also wenn ich jetzt zusammenrechne, ich meine, klar, man bemüht sich um eine Location, man kann vielleicht irgendwie einen guten Deal raushandeln. Das war in einem Kloster, war jetzt noch keine Riesenlocation, ne? Vielleicht irgendwie 200 Leute, 200, 300 Leute haben da reingepasst. Aber wahrscheinlich spreche ich da schon auch, sag ich mal, von Gesamtkosten von über 100.000 Euro.
Nee, noch nicht.
Bisschen drunter.
Aber. Es war noch unter, weil es auch, man muss sagen, in Anführungszeichen nur ein Wochenende war. Wir hatten 6 Konzerte. Aber was natürlich schon gerade in so einem Festivalformat, da gibt es einfach viele Dinge, die alle mit einkalkuliert werden müssen. Wir haben schöne Videoproduktionen von allen Konzerten. Da sind einfach... Dann natürlich Festivalfotos, dass man das mit Social Media irgendwie auch präsentiert, das ganze, die ganze Pressearbeit umrum, das künstlerische Betriebsbüro. Auch wenn das im Kleinen ist, man hat eine relativ große Infrastruktur, die man aufsetzen muss. Und wir haben das ja tatsächlich selber aufgesetzt, diese ganze Infrastruktur. Das heißt, wir haben mit den Leuten gesprochen, ob sie Lust haben, da mitzuhelfen. Wir hatten natürlich die verschiedensten Aufgaben dann mehr oder weniger geoutsourced im Sinne oder irgendwie inkludiert im Sinne, dass wir da ein schönes Team zusammengestellt haben, die in den verschiedensten Bereichen uns geholfen haben. Aber es funktioniert natürlich nur, wenn du da viele Leute hast, die am Anfang bei so einer ersten Edition sagen, hey, ich habe einfach Lust, damit zu wirken. Ja. Ich werde da jetzt sozusagen nicht versuchen, da jetzt irgendwie einen Haufen Geld damit zu verdienen, sondern es geht einfach nur darum, lass uns doch irgendwie mal Schönes initiieren. Und das hat auf allen Ebenen sozusagen so stattgefunden.
Da waren wir wirklich, wirklich begeistert und überrascht, dass quasi so viele Leute Lust hatten, das zu machen. Also allein bei der Akquirierung der Gelder gab es so viele, die wir gesagt haben, ja, wir machen da ein Festival und die, super, macht das hier, 5.000 Euro. Also es gab einige wirklich, die das gemacht haben. Und auch das Festival, da gab es viele, die einfach Lust hatten, da zu sein. Und es war in vielerlei Hinsicht genauso, wie wir uns auch vorgestellt haben. Es war ja quasi in diesem Kloster, wo man quasi auch dann sich einquartieren konnte. Es gab 2 Hotels und es gab mindestens 40, die quasi so einen Festivalpass hatten und den quasi wirklich dort mitgewohnt haben und quasi wir hatten quasi die, so eine Gemeinschaft, dass man quasi gemeinsam Kammermusik erlebt und wir haben auch zusammen gewohnt quasi in diesem Komplex. Es war wirklich ein sehr, sehr schönes Erlebnis jetzt.
Ja. Fand ich auch. Ich war ja da vor, fand ich auch. Und Festivalpass habt ihr, glaube ich, verkauft für 105 Euro oder so, ne? Und man hatte Zugang für...
Ja, genau. Also je nachdem, nur welche Plattform gab es manchmal, aber wir haben ja mal 100 Euro angesetzt. Also
das ist schon ziemlich günstig eigentlich. Ja.
Wollte gerade sagen. Also für
6 Konzerte.
Ja, fürs erste Mal.
Genau. Also die Sache ist halt die, man muss, was das Pricing betrifft, ist halt immer die Sache, wenn man etwas zum ersten Mal macht, möchte man auch hier die Barriere natürlich niedrig halten. weil man vor allem möchte, dass die Leute kommen. Gleichzeitig muss man sich ein bisschen der Umgebung anpassen, schauen, was kosten denn Tickets im Kammermusikbereich dort in der Gegend.
Wir waren hier schaut euch Allgäu an.
Also mhm. Ja, dann, ja, ja. Wir schauen sozusagen und da
waren wir eher so am oberen,
ja. oberen Level. Und da haben wir gemerkt sozusagen, die was dort normalerweise für Tickets abgerufen wird, ist sehr niedrig. Was heißt, das läuft da über, glaube ich, einen relativ großen Verein in der Ecke auch. Das heißt, das wird da sehr gefördert, weil anders wird es nicht funktionieren. Was auch für uns bedeutet hat, wir wollen schauen, dass wir nicht zu hochpreisig die Tickets ansetzen, weil für uns ist wirklich im Vordergrund, dass die Leute kommen sollen, dass es zugänglich sein soll, etwas, was im Grunde genommen jeder sich leisten kann. Mhm. Und wir haben auch gemerkt für uns, also es macht letztendlich auch wirklich nicht einen Riesenunterschied in der Kalkulation, ob du jetzt 35 Euro oder 40 Euro oder 45 Euro fürs Ticket verlangst.
Ich glaube, das ist relativ normal, dass die Tickets vielleicht 10% der Einnahmen ausmacht. Ja. Das heißt, ob es jetzt halb voll ist oder ganz voll ist, macht dann 5% insgesamt aus.
Das sind wieder beim Punkt. Ist,
ne? Genau.
Auch Saalgröße.
Das ist schon eigentlich echt krass, wenn man denkt, das heißt quasi, es wird erfolgreich dadurch, dass man quasi eine große Reichweite hat und dass es quasi alle begeistert, als dass quasi jetzt die Ticket-Einnahmen quasi besonders hoch sind und wären.
Ja. Mhm. Anders ist es natürlich, wenn du wirklich in großen Venues veranstaltest. Also wenn du 2000 Leute und aufwärts hast, dann ist es wirklich, dann kann es auch ein lukratives Modell sein. Mhm. Wir als Streichquartett, das ist einfach nicht unsere Venue. Man kann natürlich überlegen mit gewissen Projekten mal, ob etwas auch in einem großen Saal stattfinden kann. Aber jetzt so im klassischen Sinne, die Kammermusik findet eben nicht dort statt. Und entsprechend muss man eher seine Konzentration darauf lenken, wie kann man Personen, Menschen, Stiftungen dafür begeistern, einfach das zu unterstützen.
Die vielleicht auch einen Benefit davon haben, ne? In irgendeiner Form.
Ja, absolut.
Also total, in die Richtung zu denken. Ja, wäre so der Punkt gewesen, ne? Was ist euer Ziel mit dem Festival? Wollt ihr, sag ich mal, da ein wirtschaftliches Fundament setzen? Ich meine, jetzt die Räumlichkeit, die kann man jetzt nicht irgendwie umbauen oder so, ne? Das heißt, ihr habt immer die Räumlichkeit, wenn ihr da bleibt, im Kloster Irsee, tolle Räumlichkeit dafür. Was sind da so eure Gedanken?
Also man kann es auch noch, wir können auch noch erweitern. Die haben ja quasi noch mehrere Säle in dieser Größenordnung. Es gibt auch noch die Kirche, wo etwa 400 Leute reinpassen. Mhm. Aber wie du wahrscheinlich schon gemerkt hast, wir haben eine gemeinnützige UG gegründet. Das heißt, es ist quasi kein Unternehmen, das auf Profit aus ist, sondern es ist tatsächlich erstmal die Signalwirkung da, dass quasi das Goldmund als Marke ein Goldmund-Festival gründet und dadurch Reichweite erzielt. Und letztendlich geht es auch um Kontakte. Also dadurch, dass wir quasi dann unsere Freunde dort auch einladen, dazu mit uns zu spielen. Also wir laden dann auch mal Gäste ein, dass man dann beispielsweise dann mit denen quasi kooperiert und dann quasi auf anderen Festivals mit denen wieder zusammenspielt. Also,
ja, man kann schöne neue Projekte initiieren auch. Genau. Einfach mal eine Plattform. Und das ist eigentlich sehr schön, weil sehr oft...
Wir wollten immer auch eigene Veranstaltungen quasi auch machen, dass man quasi alles in der eigenen Hand hat. Man kann Programm, man kann die Leute sich auswählen, man kann die Geschenke kann man selber kaufen, man kann irgendwie alles machen. Es ist auch wahnsinnig schön, quasi so kreativ sein zu können.
Ja. Und also im Grunde genommen, denke ich, ist es schon auch hier letztendlich, glaube ich, sehr viel Ideelles dabei, dass wir sagen, wir wollen einen Ort schaffen, wo Personen zusammenkommen. Wir haben es einfach gemerkt mit dem Freundeskreis, wie schön das ist, wenn da mehrere Leute zusammenkommen und unterstützen. Und da einfach ein gemeinschaftliches Erlebnis kreieren an diesem einen Ort. Und ich muss sagen, es ist schon letztendlich das, was immer hängen bleibt. Es sind klar die Konzerte und das, was im Konzert passiert, die auf einer zwischenmenschlichen, emotionalen Ebene durch das Konzert und durch die Musik. Aber es lebt schon auch sehr viel von dem Miteinander danach und umrum, so, dass man danach was essen geht, dass man jeder sozusagen in dieser Atmosphäre, in dieser belebten Atmosphäre, in der man dann ist, sich austauscht. Das sind einfach wahnsinnig schöne zwischenmenschliche Momente, die da entstehen. Und deswegen war schon so die Idee, wir wollen das an einem Ort, wir wollen, dass es nicht nur Konzert und Schau, sondern wirklich, lass uns doch einfach mal ein ganzes Wochenende da einfach eine schöne Zeit miteinander haben. Natürlich ist da sehr viel Orga und dann irgendwie auch Sachen zu tun, aber letztendlich glaube ich auch im Rückblick, obwohl es natürlich dann auch sehr, sehr, sehr stressig war, auf einzelnen Ebenen sozusagen das alles zu koordinieren, war es aber dann, glaube ich, ist das sehr gut aufgegangen, dass wir einfach dass jeder irgendwie sagt, ach Mensch, das war so schön. Irgendwie so, wir haben so eine schöne Zeit gehabt, so, und einfach, das ist wirklich auf dieser zwischenmenschlichen Ebene da einfach.
Antwort auch Mehrwert. Auf deine Frage von vorher, wo du gemeint hast, diese Person, diese extrem erfolgreiche, warum die das macht.
Ja, absolut.
Ich glaube schon.
Diese Erlebnisse.
Ich glaube, letztendlich merkt man schon, dass mehr und mehr, ich meine, der wirtschaftliche Erfolg ist das eine, aber dass letztendlich was wirklich bleibt, ist ja, wenn man solche Momente hat. So, das ist ja etwas, was dich wirklich das inspiriert, das trägt einen so ein bisschen durchs Leben ja auch, solche Momente. Ja, und ich glaube, dass viele zu dem Punkt kommen, dass sie merken, und es kann ja für jeden was anders sein, es kann auch unterschiedliche Musik sein, aber dass dann doch diese Gemeinschaft, dass es was unglaublich Schönes ist. So, und da haben wir sozusagen unsere Möglichkeiten. Und was aber eben sehr schön ist, sozusagen jetzt unabhängig jetzt von der Verbindung mit dem Publikum, ist auf der künstlerischen Ebene, dass wir auch neue Kooperationen initiieren können. Weißt du, es gibt ja manchmal so Sachen, man wollte schon immer mal mit Person XY zusammenspielen, aber irgendwie hat sich's nie ergeben. Und da können wir jetzt einfach mal sagen, jetzt können wir, hey, komm mal her, irgendwie hast du Bock, irgendwie lass einfach mal irgendwas Schönes zusammen. Und es gibt eine eigentlich sehr, sehr schöne Position, in die man kommt.
Sehr schön. Im Endeffekt, was bewegt euch, was geht euch in den Kopf, was sind auch die Ziele irgendwie individuell und auch als Quartett, die ihr in den nächsten Jahren verfolgt?
Ich denke, als Quartett wollen wir mehr und mehr uns dorthin entwickeln, dass wir unsere ganze Konzerttätigkeit noch strukturierter aufsetzen. Das ist nicht so leicht. Für Auslandstourneen funktioniert das ganz gut. Beispielsweise USA haben wir immer eine Konzertperiode, teilweise 4 Wochen, was sehr lang ist, manchmal 2 Wochen. Aber im deutschsprachigen Markt ist es doch so, dass öfters diese Einzeltermine auch sind. Und die sind nicht sehr familienfreundlich, weil das sozusagen dieses Hin- und Her-Gehüpfe für ein Konzert hier, also ist immer in der Planung schwierig. Es ist immer besser, wenn man Konzertperioden hat, die zusammenhängen. Und dann ist es mal vielleicht, dass es 2 Wochen am Stück ist, aber dann hat man auch wieder die Phasen, wo man dann zu Hause ist, wo man seine Probenphasen hat. Das heißt, da mehr eine Struktur reinbringen, das kann man, also das wäre, glaube ich, schon für uns ein wichtiges Ziel, weil das macht die ganze Planung deutlich leichter. Wir haben ja auch einige Lehrtätigkeiten gleichzeitig. Und einfach das alles zu kombinieren, dafür muss man sehr weit vorausplanen und dadurch ist eine gewisse Struktur, die man reinbringen könnte, wäre sehr hilfreich.
Also und es muss natürlich wirtschaftlich einfach auf solchen Beinen stehen, dass man quasi das einfach so planen kann, wie man das gerne möchte. Also dass man sagt, da machen wir 2 Wochen eine Tour, dann sind wir 1 Woche daheim, dann machen wir 1 Woche Probe. Und dass man auch die Dinge machen kann, die man einfach möchte. Also das ist ja auch eine Gefahr, gerade bei jungen Quartetten oder so, dass sie Anfragen bekommen und dann denkt man, ja, für die Karriere oder so oder auch wegen des Geldes, wir müssen das jetzt machen, obwohl es vielleicht kein gutes Konzert ist oder ob es ein Programm ist, das man nicht gut vorbereiten kann. Das wäre natürlich gut, wenn es quasi, also wir sind schon da auf einem guten Weg, aber wenn es weiterhin so ist, dass man quasi wirklich das selbstbestimmt quasi planen kann und dann auch die Dinge machen kann, die man möchte. Und dann, dass auch noch Kapazität bleibt, wirklich für Projekte, die einem einfach Spaß machen. Also die man einfach macht, weil wir sie gerne machen. Zum Beispiel jetzt unsere nächste Platte, die jetzt rauskommen wird, Dahorm, quasi mit bayerischer Volksmusik. Ja. Das war schon immer so ein Traum von uns quasi. Das ist einfach etwas, was wir wahnsinnig gern machen. Und das wollen wir auch weiterhin machen, dass wir quasi uns da treu bleiben, dass wir quasi nicht aus irgendwelchen Gründen irgendwas machen, sondern dass wir das machen, was uns wirklich am Herzen liegt.
Verstehe, absolut. Ja, die bayerische Volksmusik, sie dürfte ja schon eine kleine Hörprobe.
Stimmt,
in Tracht, also das war ja wirklich cool. Und jetzt dann auch fürs Oktoberfest. Bringen die vorm Oktoberfest raus? Oder?
Zum Oktoberfest.
Also ist perfekt.
Ja, 19. September. Genau.
Also direkt am 21. Anstieg, ne? Genau.
Genau.
Ja. Also perfektes Timing. Total cool. Vielleicht da nochmal andockend auch. Du hast Lehrtätigkeiten angesprochen, aber Goldmund Quartett bleibt schon Priorität. Das ist
absolut.
Das,
wo ich drauf. Also das ist eine gute Kombination, dass man natürlich quasi freiberuflich als Goldmund Quartett tätig ist, Priorität Nummer 1 und dann Lehrtätigkeit, im besten Fall Professur quasi nebenher, dass man quasi diese Absicherung auch hat, das ist quasi auf diesen 2 Beinen zu stehen, ist sehr gut.
Und es geht auch sehr gut Hand in Hand, also es ist gar nicht so, also dass die Lehrtätigkeit absolut jetzt sozusagen untergeordnet wird oder sowas, sondern wenn man eine gute Vorausplanung hat, dann lässt sich das wirklich Hand in Hand.
Ich habe zum Beispiel eine Vertretungsprofessur momentan in Karlsruhe für mehrere Jahre und da habe ich ja quasi einen Einzel- bzw. Gruppenunterricht und das kann ich quasi pro Semester selber gestalten, das heißt, ich gebe einfach die Termine für das Semester quasi an meine Studierenden und kann das wunderbar, wenn es langfristig geplant ist, quasi mit den Probenplanungen und den Konzerten einfach abstimmen. Also das ist etwas, was sich sehr gut miteinander kombinieren lässt.
Okay, okay. Mhm. Vielen Dank für die Offenheit. Ich weiß, es natürlich soll ein bisschen wirtschaftlich orientiert sein. Das ist auch was mich persönlich interessiert. Und ich finde es total spannend, wie ihr euch da aufstellt. Glückwunsch zu der Situation, in der ihr seid. Und ich freue mich, das Ganze natürlich auch nah weiter zu verfolgen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank dir.
Danke für die Einladung. Ja.